Herzlich willkommen zu den Rattenkönigen. Piep, piep, piep.
Was?
Ganz gut nachgemacht, oder?
Achso, das waren die Ratten.
Das waren die Ratten.
Ah,
so
okay.
So im Intro immer kommt, dann kommt doch mal so piep, 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 piep.
Schön, dich zu sehen. Oh nein. Nicht einschlafen, Lars. Nicht einschlafen, bleib bei mir. Und du bist jetzt immer so müde bei den Folgen. Oh nein, Lars! Lars! Lars? Ist das eine Werbung, die wir gerade machen? Nein, ist es gar nicht. Denn wir sind zurück mit einer brandneuen Folge Rattenkönige Podcast. Wir beantworten eure Fragen, ob es euch gefällt oder nicht. Auch wenn ihr euch längst nicht mehr erinnert, dass ihr mal ein akutes Problem letztes Jahr hattet. Heute könnte der Zeitpunkt sein, an dem wir uns darum kümmern.
Hatten wir mal so eine Werbung, so getan haben? War das die Werbung, an die ich gerade denke, mit denen wir später noch Streit hatten?
Wo wir für Schlaftabletten-Werbung gemacht haben? Nee, ich glaube nicht. Nee.
Andreas hat es schon gesagt, wir tauchen tief ein in eure Seelen, in eure Psychen und versuchen da mal so ein bisschen reinzurotzen in eure Seele.
Ui, okay.
Und jetzt kommt Andreas hier mit dieser Frage, auf die er monatelang hingearbeitet hat. Der hat ganz viele Fragen gesammelt wieder und präsentiert mir jetzt die beste.
Kondom weg und Verhütungskosten ist der Betreff. Sehr geehrte Barone Lynch-Paulsen, ich bin weiblich, 25 Jahre alt und über ein halbes Jahr hatte ich eine Freundschaft plus mit einem Typen, den ich von Bumble kannte. Besonders über ein Treffen möchte ich eure Meinung hören. Wir hatten Sex und merkten erst, als wir fertig waren, dass das Kondom abgerutscht war. Wahrscheinlich beim Rausziehen, aber wir konnten nicht sicher sein, ob auch was daneben gegangen war. Das war ein ziemlicher Downer für mich. Er entschuldigte sich und ich glaube ihm auch, dass er es vorher nicht bemerkt hatte. Ich sagte, ich würde mir am nächsten Morgen die Pille danach besorgen, was anderes blieb mir ja nicht übrig. Am nächsten Morgen hatten wir nochmal Sex und gerade bevor es richtig losging, fragte er mich, diesmal ohne Kondom, oder? Davon war ich eigentlich wenig begeistert, aber ich war so perplex, dass ich nicht Nein sagte, aber auch nicht Ja. Ich sagte gar nichts, was er anscheinend als Ja wertete und loslegte. Erstens, ganz klar, ich hätte was sagen müssen. Aber wie kann ein Typ diese blöde Situation für sich ausnutzen und das Kondom weglassen? Findet ihr das in Ordnung? So nach dem Motto, jetzt ist ja sowieso egal, was ja irgendwie auch stimmt, aber Kondome schützen ja nicht nur vor Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten, können sich auch Männer einfangen. Ist das Typen egal? Wie hättet ihr reagiert? Später ging ich zur Apotheke und besorgte mir die Pille danach, zum ersten Mal und bis jetzt einzigen Mal. Kein Schnäppchen, kostet so zwischen 20 und 30 Euro. Der Typ hat nicht mal gefragt, ob er sich finanziell beteiligen soll. Zumal ich die ganzen Nachteile davon abbekomme, da dieses Medikament nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Es verschiebt den kompletten Zyklus und es gibt zahlreiche Nebenwirkungen. Zum Glück hatte ich, außer Zwischenblutungen, keine starken Beschwerden. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich darüber, über mich sehr, weil ich in dieser Zeit alles gesponsert habe, da wir uns immer bei mir getroffen haben. Das heißt Wein, Kondome, Pille danach und Sex for free. Das ist das All-Inclusive-Paket. Vor kurzem redete ich mit Freundinnen genau über dieses Thema Verhütung und Kostenteilen und ich habe mich geschämt und nichts von dieser Zeit erzählt, weil es alle als selbstverständlich ansahen, dass der Mann sich beteiligt oder sogar ganz übernimmt. Zweitens, findet ihr, ich hätte das Finanzielle damals ansprechen müssen oder sollte das der andere Partner von sich aus tun? Ist es selbstverständlich, dass die Kosten geteilt werden? Ich denke mal, damals hat die rosarote Brille das Ganze für mich stark verschleiert, mir war es unangenehm, darüber zu reden und ich war auch nicht davon ausgegangen, wie schnell und plötzlich diese Freundschaft plus dann doch enden und man sich nie wiedersehen würde. Heute hätte ich einiges anderes gemacht.
Wahnsinns-Story.
Heieiei.
Das geht wahrscheinlich vielen so, dass ihnen die Frage erstmal unangenehm wäre und deswegen erstmal ein bisschen Zeit vergehen muss, bis sie sich dann wirklich an uns wenden. Wahrscheinlich die allermeisten Leute schreiben uns erst, nachdem ein bisschen Gras drüber gewachsen ist und wir dann da einfach über diese Wiese trampeln können. Ja, ich finde das, also man muss sich das wirklich mal, ich habe das anfangs falsch eingeschätzt, die ganze Dimension der Nummer. Ich dachte, er sagt dann einfach, jetzt ist auch egal, weil wir ja gestern ja quasi auch schon ungeschützten Sex hatten, dann hätten wir uns ja eh schon angesteckt, aber nein, es geht ja wirklich darum, dass er wusste, du gehst noch zur Apotheke und holst dir die Pille Spiele danach.
Ja.
Und dann hast du ja quasi einen Freifahrtschein. Das ist schon eine Wahnsinns. Also diese Denke, die muss man erstmal haben.
Also, ja, ich finde.
Ah ja, okay, kannst also du verstehen.
Aus FDP-Wähler-Sicht macht das Sinn. In dem Fall würde man wahrscheinlich sagen, daher kommt vielleicht auch das Sprichwort more bang for the buck, wie die Amerikaner ja sagen. Denn in dem Fall halbiert er ja eigentlich nur die Kosten. Er sagt ganz klar, die kostet 30 Euro. Diese Pille, also lass uns doch lieber zweimal Sex dafür haben. Und dann sind es ja nur noch 15 Euro pro Pille. Also ich würde sagen, der Mann ist zunächst mal wirklich jemand, der gut aufs Geld achten kann.
Ein Statistiker ist da ja am Werke gewesen. Und deswegen kann man das durchaus verstehen. Also es ist eine seltsame Situation, in die man sich erstmal reinversetzen muss. Weil natürlich ist er irgendwo ein Arschloch. Aber es klingt ja auch so, als seid ihr irgendwie viel closer.
Ja.
Als es
Naja, also als Nachsatz nur, um das für dich, für den Kontext. Inzwischen ist über den Typ hinweg und in einer glücklichen Beziehung. Aber das wirkte schon wie eine Freundschaft plus, in der ja offensichtlich einiges ging. Ich muss ganz naiv fragen, funktioniert eine Pille danach so? Also kann man da wirklich unendliche Ladungen Sperma quasi deponieren in der Frau? Und das wird alles mit dieser einen Wunderpille, die uns heute hier sponsert, weggewischt? Diese ganzen Sünden werden reingewaschen mit einer Pille?
Nee, auf der Packung steht bis 1,5 Liter Sperma kann die reinigen.
Dann dürfte ich ja gar nicht kommen. Ja.
Also ich kenne mich mit der Pille danach nicht sonderlich aus.
Ja.
Weil, also das gab es in meiner
Als du noch Sex hattest, gab es das noch nicht. Okay, ja.
Das gab es in meinem Liebesleben nicht. Also da ist es Gott sei Dank nie so gewesen, dass man so weit gekommen ist, um das zu tun. Aber ich kenne auf jeden Fall irgendeinen, ich weiß gar nicht mehr so genau wer, aber ich weiß, dass diese Story mal in meinem Umfeld passiert ist und dass das schon auch echt nicht ohne war. Also da musste man richtig, das ist ja, es klang jetzt schon harmloser als die Erzählung, die ich damals hörte, dass es schon wie so eine Abtreibung und dann läuft, wird da alles rausgeschüttet und so. Also dass das zumindest auch Hardcore werden kann, ist glaube ich unbestritten und deswegen sollte man das nicht auf die leichte, sonst würde man es ja wirklich einfach immer machen.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob wir das als Frage hatten hier im Podcast, aber es gab ja schon auch so eine Phase der fast schon Bagatellisierung dieser Pille danach, wo man irgendwie so das Gefühl hatte, ja, die junge Generation, die benutzt das genauso wie ein Kondom, dass sie einfach sagen, ey, dann gehe ich danach zur Apotheke und hol mir die. Das ist, glaube ich, schwierig. Die ganzen Probleme kann man natürlich vermeiden, indem man von vornherein gar nicht verhütet. Damit stellen sich diese ganzen Fragen gar nicht. Soll ich jetzt ein Kondom nehmen oder so? Also insofern sollte man sich einfach, das ist aus meiner Sicht das Reifste, von vornherein darauf verständigen, egal was kommt, bloß nicht zu verhüten, dann stellt sich auch diese Kostenfrage gar nicht.
Es ist auf jeden Fall ein dreckiger Schmarotzer, den du da am Hals hattest, weil er sich da offensichtlich komplett einladen lässt und so mit den ganzen Drinks und Kondome. Ich finde, man muss sich vorher einigen. Wer kauft die Kondome, wer kauft die Drinks? Und es kann nicht beides von einer Person sein. Ich will ihm aber jetzt einfach mal keine Boshaftigkeit unterstellen, sondern versuche mich mal so reinzufassen. Er kann ja auch einfach wahnsinnig naiv sein. Der erste Punkt der Naivität ist, sich keine Gedanken über die Kosten von Kondomen zu machen. Ja, ich bin halt jetzt hier und die hat jetzt, meine Kondome sind im Portemonnaie, das müsste ich erst umständlich rausfriemeln. Und sie hat halt da neben dem Bett Kondome liegen. Und das ganze Bett liegt voller Kondome, dann nehmen wir halt eins von denen. Dass sie sich darüber schon mal keine Gedanken gemacht hat. Und Teil 2 wäre dann auch tatsächlich, dass er sich keine Gedanken darüber gemacht hat, dass ein Medikament wie die Pille danach überhaupt irgendwas kostet. Vielleicht dachte er, du gehst einfach in die Apotheke und kriegst es dann irgendwie auf Rezept oder so. Also, wenn man ihm das mal unterstellt, dann ist er halt einfach nur blöd. Wenn er aber das wirklich bedacht hat, aber dann nichts gemacht hat, dann muss man natürlich sagen, gut, dass du ihn losgeworden bist. Ne? Weil in der Regel würde man ja schon, also ich würde ja zum Beispiel auch erwarten, dass er dir dann danach regelmäßig an dem Tag schreibt, wie es dir geht und so in den Wochen danach, weil ihr ja beide Scheiße gebaut habt. Und ich glaube, er hat den Ernst der Lage halt überhaupt nicht erkannt und wusste, okay, das ist nicht sein Problem, sie nimmt jetzt die Pille danach, ich habe überhaupt gar keine Sorgen. Und gut, es ist einer der schlechtesten Menschen, die hier je im Podcast stattgefunden haben.
Zum zumindest für heute. Also bei den Snacks nochmal würde ich dir zustimmen. Es gab auf jeden Fall auch eine Phase, da hatte ich, waren die einzigen Gummis, die ich zu Hause hatte, waren Lachgummi. Und sonst gab es da nichts in der Reihenfolge.
Helfen aber auch zu 20%, ne?
Helfen auch, wenn man erstmal so ein Gesichtchen baut. Wo ich mich aber jetzt schon ertappt habe und gerade dieser zweite Teil der Frage hat bei mir schon noch mal ein bisschen was ausgelöst. Nämlich.
Ständer, ja, sehe ich.
Wie selbstverständlich ist es eigentlich, dass man sich an der Pille auch beteiligt? Weil das macht ja eigentlich komplett Sinn. Und wenn ich jetzt rückwirkend an Beziehungen denke, dann muss ich gestehen, dass ich das auch nicht so auf dem Schirm hatte als, ach ja, klar. Andererseits hätte ich natürlich auch nie gesagt, ich hole eine Packung Kondome, lass die mal teilen. Aber gerade in längeren Beziehungen ist es ja oft dann auch bis vor 10 Jahren oder so, warte mal, wie alt bin ich, dass es dann eher so war, dass die Frauen noch sehr viel Pille genommen haben. Inzwischen ist das ja auch nicht mehr so gang und gäbe oder die Regel. Aber auf die Idee bin ich so auch nicht gekommen. Aber eigentlich macht das natürlich komplett Sinn, sich die Kosten für die Pille zu teilen.
Absolut, ja. Das ist so eine gewisse Awareness, die man erst raisen muss. Gebe ich dir recht und war bei mir auch so. Habe ich mir irgendwann, kam dann mal irgendwie so, hat man das mal mitbekommen irgendwo und dann hat man das auch angesprochen, das weiß ich noch. Und dann war das aber kein Thema mehr.
Ach so war das. Ich dachte gerade, was stammelt der sich denn da ein ab?
Nee, weil ich das nicht zahlen konnte.
Ach, du hast aus finanziellen Gründen habt ihr Kinder bekommen, weil ihr euch die Pille nicht mehr leisten konntet?
Ach so, nee, ich spreche eher von noch weiter zurückliegenden Beziehungen.
Okay. Ja, ja. Ach krass.
Ja, in der, ja genau. Aktuelle Beziehungen spreche ich ja nicht drüber. Das ist ja das Problem.
Okay, krass. Also ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, finde ich, wo sich auch viel getan hat. Und das könnte auch so ein bisschen.
Ist ja teuer.
Ja, ich weiß gar nicht, wie teuer wird so ein Ding sein. Kann ja nicht mehr als 1 Euro im Jahr kosten, oder?
Naja, so eine Ecstasy kostet 5-6 Euro. Was wird das?
Gibt es nicht so Hygieneartikel für Frauen, sind doch auch alle umsonst, oder? Also das wird doch wohl der Fall sein in Deutschland.
Klo hinterhergeschmissen, kriegst du die Pille, ja.
Das könnte halt so ein bisschen der neue Dating-Standard sein, dass man nicht mehr sagt, hey, brauchst du mich nicht zum Essen einladen, sondern dass man wirklich direkt sagt, du, lass uns doch das Essen teilen, aber ich zahle dir die Pille. Ja. Direkt beim ersten Date. Das setzt auch so ein bisschen eine Duftmarke für das, was man noch vorhat. Weil das ist doch eigentlich bei all diesen Red Flags heutzutage, ist das doch wirklich ein Zeichen für Commitment, dass man sagt, ey, ich finde dich richtig süß, du hast einen tollen Humor. Ich biete dir an, für 6 Monate deine Pille jetzt zu zahlen. Mit dem Rabattcode.
Genau, ja. du verhandelst dann die Monate auch. Ja. Ich kann dir, also du solltest meine Pille zahlen, ich kann dir ein Abo-Modell anbieten. Du kannst erstmal den Jahresbetrag zum Beispiel überweisen.
Ja.
Dann mache ich dir 5 Euro Rabatt. Ja, ich finde, so sollte die moderne Frau von heute rangehen an so ein Sexleben, an ihre Beziehung. Ja, ich finde auch, das sollte von vornherein natürlich irgendwie Gesprächsthema sein, aber vielleicht nicht unbedingt beim ersten Date. Deswegen nehme ich von vornherein vielleicht so ein bisschen zurück. Also, ich habe nun auch schon in meinem Leben das ein oder andere Kondom gesponsert, ohne dass ich dafür jemals Geld sehen wollte. Ich glaube, nur wenn du eben bei so einem Freundschafts-Plus-Verhältnis bist, dann ist es ja, kommt ja eine Regelmäßigkeit.
Mit gesponsert, ganz kurz, meinst du selbst benutzt einfach, ne? Oder was meinst du mit gesponsert? Es klingt so, als würdest du das übergeben und sagen und auf die Schulter klopfen und sagen, viel Spaß damit.
Nö, ich brauch's ja nicht, ich werde ja nicht schwanger.
Gesponsert heißt ja einfach nur, du ziehst dir das Ding über. Das ist gesponsert.
Für uns beide gesponsert.
Okay.
Habe ich das. Was wollte ich jetzt sagen? Das weiß ich nicht.
Entschuldigung.
Nee, das macht ja überhaupt nichts. Du hilfst mir ja sicherlich wieder auf die Sprünge.
Ja, wenn ich das noch wüsste, wo du da gerade warst.
Nein, also ich glaube, bei Freundschaftsplus, jetzt weiß ich es wieder, wenn es in Regelmäßigkeit reinkommt und dadurch ja auch sich die Euros läppern, ne, dann muss man darüber sprechen. Aber jetzt beim ersten Date würde man ja in keinem Fall sagen, ja, lass uns jetzt Sex haben, aber lass uns erstmal überlegen, wer die Kondome zahlt.
Ja, das stimmt. Aber es kommt halt schneller dazu. Man kann ja auch, das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit, so eine Art Deckel machen. Dass man ähnlich wie beim Schankwirt, dass man sagt, okay, wo man sich den einen Drink anschreiben lässt und man zahlt das dann beim nächsten Mal. Habe ich übrigens noch nie erlebt, kenne ich nur aus Filmen, dass Leute das machen. Aber dass man dann sagt, so, okay, wir nehmen jetzt einen Gummi aus der Schublade der Frau und dann machst du so einen Strich irgendwo am Bettpfosten. Und wenn das 5 sind, dann sagst du so, jetzt muss ich übrigens mal meine Kondome abbezahlen.
Das finde ich auch gut. Oder ich stelle mir noch folgende Situation in einer Bar vor.
Ja.
Dass dann so Herren dem Kellner sagen, geh mal hier zu den beiden Frauen an den Tisch und sag denen, ich zahle euch die Pille für die nächsten 3 Monate.
Oder winkt so mit so einem Kondom. Der Mann da drüben rollt sich gerade ein Kondom über den Penis. Also, falls Sie Interesse haben, das ginge wohl auf ihn. Oh, toll. Ja, hält uns doch mal auf dem Laufenden, wie das mit deinem neuen Typen ist. Oder ob ihr da auf Kinder aus seid. Würde mich zumindest mal interessieren.
Weißt du, was mich wundert? Hm? Dass der Kapitalismus nicht hundertprozentig beim Kondom angekommen ist.
Erzähl.
Es gibt ja nicht große Preisunterschiede. Natürlich, es wird sicherlich irgendein Lammdarm-Kondom aus dem Himalaya-Gebirge geben, das irgendwie super teuer ist. Aber ich sag mal jetzt, die Standard-Kondome, die man so im Supermarkt kaufen kann, sind ja nicht unterschiedlich teuer. Dabei ist es ja eigentlich eine Sache, mit der man aus rein kapitalistischen Gründen oder aus einer kapitalistischen Sicht sehr viel Geld machen kann, indem man einfach die Ängste schürt und sagt, ja, nur mit unserem Kondom ist es wirklich sicher oder nur unser Kondom schützt wirklich vor XY.
Da habe ich einen guten Markennamen für diese Kondomsorte. Das wäre dann Räuber und Lamm-Darm. Könnte man zum Beispiel machen. Es gab doch mal diese, wie heißen die dann auch das Olympiastadion nicht voll bekommen haben für die Abstimmung?
Ja,
dieses coole Einhorn.
Ja.
Haben die nicht irgendwie auch mit Kondomen versucht, die so ein bisschen als cooles, hippes Startup zu etablieren?
Ich weiß nicht, ob wir gerade zwei Sachen
verwechseln wir
zusammen
das?
Würfeln, aber ich glaube, die haben so ein
Kondome, ja, ne?
Aber ich glaube, die gibt es immer noch, oder?
Gibt es immer noch, ja.
Auch.
Achso, ja, da war der Slogan, dass das vegane
und
nachhaltige Kondome sind. Was natürlich, ach so, ja gut, dass das dann nicht aus einem, woraus sind denn Kondome gemacht? Aus Fleisch?
Ja, wahrscheinlich so aus einem guten alten Rindsdarm.
Aus Hack?
Insgesamt. Und dann so eine Veganerin mit einem Rindsdarm kommst du hier bei mir nicht rein.
Gut.
Es werden irgendwelche Mittel wahrscheinlich verwendet werden, die dazu führen, dass ein Kondom geil ist. Geil schmiert.
Er ist der Geilmacher für die Kondome. Der norddeutsche Lars E. Paulsen. Ja, die teste ich alle, da packe ich überall meinen Schlong rein, um zu sehen, wie geil es sich anfühlt. Und dann rolle ich die wieder auf.
Die werden so mit Schweinefett, glaube ich, eingeschmiert.
Oh Gott.
Damit die schön glitschig sind. Gut gleiten. Also, auf jeden Fall, liebe Männer da draußen, beteiligt euch an den Kosten für die Verhütung, wenn es über einen One-Night-Stand hinausgeht.
Du erinnerst dich sicherlich noch an unsere ganz tolle Rubrik der Ehrenratten, wo wir euch damals gebeten haben, uns doch Artikel zu schicken oder uns darauf hinzuweisen, wenn ihr über widerliche, abscheuliche Sachen stolpert, die gerade so justiziabel sind, aber vielleicht auch ehrwürdig sind, so in diesem sehr kleinen, schmalen Raum solltet ihr euch da begeben. Da haben wir eine wichtige, historische, auf Papyrus erhaltende E-Mail, denn es geht um eine Ehrenratte der Antike. Lieber Andreas, lieber Lars, schreibt uns hier eine Hörerin, ich habe vor kurzem von einer Legende gehört, die zum Thema Ehrenratte passen könnte. Caritas Romana, lateinisch für römische Liebe, ist eine von Valerius Maximus, klingt alles schon mal super authentisch, verbreitete Legende, wonach erwachsene Frauen einem Elternteil, das im Gefängnis vom Hungertod bedroht war, das Leben retteten, indem sie ihm die Brust gaben. In der Antike galt die Geschichte als Musterbeispiel für Pietas, also für treue Kindsliebe. Bei Wikipedia findet man dazu auch eine ausführliche Beschreibung. Die Geschichte handelt von einem Elternteil, der im Gefängnis verhungern soll. In der ersten Version von Valerius Maximus ist es die Mutter, in der zweiten Version der Vater. Nur der jungen Tochter wird der Zutritt erlaubt, nachdem diese gründlich nach Lebensmitteln durchsucht wurde. Die Tochter aber, die kurz zuvor entbunden hatte, reicht Mutter bzw. Vater ihre eigene Brust zum Trinken und bewahrt sie oder ihn so vor dem Verhungern. Als das schließlich bekannt wird, begnadigt der Prätor beeindruckt von dieser Tat den Elternteil und man errichtet der Tochter später einen Tempel, dort wo früher angeblich das Gefängnis gestanden hatte. Die Geschichte selbst ist vermutlich sehr viel älter, jedenfalls hat sie schon in der Antike in mehreren Versionen existiert. Sie muss damals bereits sehr bekannt gewesen sein, denn alleine in Pompeji sind schon 3 bildliche Darstellungen dieser Geschichte gefunden worden.
Das glaube ich wohl,
ja. Das erklärt, warum Gott gesagt hat, weg mit Pompeji. Diese widerwärtige Scheiße tue ich mir nicht lange an.
Wie heißt sie denn?
Die Geschichte?
Nee, die Frau.
Ach so, oh, müsste ich googeln. Also,
wäre es ein Mann gewesen, wäre der Name wahrscheinlich an jedem Stünder über jedem Puff oder so. Aber bei der Frau auch, ja gut. Das, okay, ja. Das ist ja eine wahnsinnig spannende Geschichte, die natürlich erstunken und erlogen ist. Also ich kann mir zumindest nicht hundertprozentig vorstellen, dass das so funktioniert. Aber ich habe eine Eigenschaft, ich bin noch nie großartig verhungert. Und wenn man mal wirklich am Verhungern ist, vielleicht reichen dann die wenigen Kalorien. Aber es ist ja so, wenn sie gerade entbunden hat und so, und dann fängt man ja erstmal so ein bisschen an zu pumpen. So, da kommt ja dann erstmal noch nicht viel. So, das Baby muss sich das dann erst erarbeiten. Also ihr Vater hat da auf jeden Fall ordentlich gut Arbeit leisten müssen, um an den Nektar zu kommen von ihr. Und dann kommt da auch erst das Kolostrum.
Heißt, ja. Das ist, was ist das denn?
Das ist
das Kolosseum ist in Rom.
Ja, das hat damit alles was zu tun. Ja, vielleicht kommt es von da.
Ich weiß wirklich nicht, was es ist.
Kolostrum, das ist so das, quasi das, was vor der nahrhaften, schmackhaften, geilen Milch kommt, kommt erst so ein bisschen.
Hast du so Schmodder, der davor kommt von
ja,
der Milch?
Ja. Naja, irgendwie sowas, naja. Und ich weiß nicht, meine Güte, ich bin keine Hebamme. Ich wollte nur so ein bisschen jetzt ein Wort droppen, das in die Antike passt. Und das ist ja dann erstmal so, dann hat das ja noch nicht so viele Kalorien, aber dann irgendwann kommt eben erst die Pumpe. Das heißt, es kann erst nach einer Weile funktionieren. Und dann, um diesen Mythbuster hier weiter zu spielen, ist es ja auch so, dass ein Säugling eben irgendwann nicht mehr ausreichend ernährt werden kann von der Mutter Milch und deswegen dann irgendwann dann Beikost bekommt und irgendwann abgestillt ist, weil die Kalorienzufuhr aus der Brust der Mutter nicht mehr ausreicht, um zu überleben. Und deswegen wage ich es doch einfach mal zu bezweifeln, dass dann diese zwei ausgewachsenen Menschen im Gefängnis beide überleben durch das bisschen Saft, das aus der Tochter Brust kommt. Es kann aber natürlich sein, dass zum Überleben letztendlich nur ein paar Kilokalorien ausreichend sind für ein paar Wochen. Also nicht ganz gebastelt.
Ja, die ist ja schon. Zumal Basti ja auch für vollbusig steht. Also die Myth-Bastis untersuchen explizit nur Mythen und Legenden rund um Brüste der Antike. Fand ich einen sehr, sehr schönen Sketch. Also Kolostrum, du hast recht, ist die Erstmilch oder Vormilch. Erste Substanz, die nach einer Schwangerschaft von den weiblichen Milchdrüsen produziert und über die Brustwarzen ausgeschieden wird. Bei Rindern wird das meist dickflüssige und gelbliche Kolostrum auch als Biestmilch oder Bestmilch, in der Schweiz auch als Briechmilch bezeichnet. Briechmilch,
die in Kondomen verarbeitet werden.
Ja. Also, okay.
Wo kommt der Name her? Steht da was zur Namensherkunft?
Nee, nicht auf, ist auf die Schnelle. Naja, von lateinisch Kolostrum, ne? Was auch immer das heißt. Wahrscheinlich,
Es gibt da so viele martialische Begriffe, finde ich, im Säuglingsgenre.
Fällt dir noch ein weiterer ein? Ich
kann dir kein zweiteres Beispiel nennen.
Kindstod ist natürlich krass. Eieiei. Also wieder was gelernt, Kolostrum. Aber noch mal kurz, also das war jetzt natürlich die ernährungswissenschaftliche Perspektive von dir. Kann das überhaupt sein?
Genau, ja.
Aber was ist denn mit der moralischen Ebene?
Ach so, ja, dafür sind wir ja da.
Wie hungrig müsste ich sein, frage ich mich, um von meiner Tochter gestillt zu werden? Da wäre jetzt mein da wäre mein erster Impuls, naja, so einen leichten Appetit hätte ich, würde ich sagen. Also ich meine, du sitzt im Knast, ja?
Scheiße.
Du hast halt, du hast vielleicht einen Aristoteles im Knast und da kommt dann, da kommt dann nur Sokrates und nimmt dir die Apologie ab, nee, umgedreht. Aber der Typ sitzt halt einfach da, ist am Verhungern, wird da vielleicht gefoltert, 3-4 Tage und dann kommt deine Tochter, vielleicht sogar mit deinem Enkelkind im Arm. Würdest du nicht sagen, meine Güte, ich würde dieses Enkelkind einmal halten, mit dem Fußball spielen sollen, wollen. Und das ist vielleicht der Preis, den ich zahlen muss, ist an den Zitzen von ihr zu nuckeln.
Ja, lass mal schlotzen. Lass mal ein bisschen schlabbern, ja.
Und selbst wenn man vielleicht versucht, das ohne Augenkontakt zu machen, was ja durchaus gehen soll, wäre das überhaupt keine Option für dich als jemand, der im Knast sitzt?
Also, an der Stelle wieder. Ich bin noch nicht verhungert und ich war noch nicht in dieser Situation wirklich kurz vorm Sterben zu sein, außer vor 20 Jahren in Thailand. Aber
diese Folge haben wir vor dem Thailand-Urlaub Lars aufgenommen.
Ja. Aber es ist wahrscheinlich so, dass du natürlich, wenn du kurz vorm Abnippeln bist,
alles im wahrsten Sinne
ist. Ah, daher kommt das Wort.
Daher kommt Abnippeln, ja.
Daher kommt Abnippeln. Ja. Dass du dann wirklich vieles machen würdest. Aber da muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht von der Tochter, dass sie lediglich die Mutter Milch anbietet. Kann sie da nicht vorher irgendwie einen Finger oder so in kochend heißes Wasser für ein paar Minuten halten und dann dem Vater den eigenen Finger anzubieten, der dann so frisch gekocht wurde? Oder, naja, also ein Stück des Körpers.
Oh.
Zum Essen, das sind ja mehr Kalorien als das Kolostrum.
Boah, ist das so? Aber ist es denn so lecker? Weil ich meine, naja, also mit dem Finger wäre sie natürlich für immer versehrt. Brüste wachsen ja nach, also beziehungsweise die Milch ist ja, ne?
Ja.
Also ist schon ein Unterschied.
Klar, es war auf jeden Fall die schlauere Variante als meine Lösung. Aber ich hätte ihn auf jeden Fall noch länger im Knast behalten dadurch.
Krass.
Ja, vor allem, dass dann der Herrscher sagt, ja okay, Respekt, du hast die Titten deiner Tochter genuckelt. Du kommst jetzt mal schön raus hier und wirst zur Heldin erklärt.
Das war wahrscheinlich das Geilste, was der in der Woche gehört hat. und die Tochter wurde zur Heldenstatus. Also umgedreht wäre es natürlich undenkbar, dass da irgendwie ein Mann versucht, mit seinem Geschlechtsteil da Nährstoffe an die im Käfig sitzende Tochter weiterzugeben. Das wäre natürlich unvorstellbar, weil ich da auch gerade so ein bisschen an Hänsel und Gretel denken muss, wo, weißt du, wo die Hänsel immer durch den Käfig greifen muss, zwischen den Gitterstäben, und dadurch sieht die Hexe, dass er immer noch nicht dick genug ist. Und irgendwann tauscht er dann den Knochen, so stelle ich mir das gerade mit dem
Märchen null,
ne? Mit dem Glied des Mannes, so stelle ich mir das gerade vor, was so gerade zwischen die Gitterstäbe gelangt. Also ja, auf jeden Fall eine, finde ich, eine tolle Anekdote, die uns mal wieder zeigt, wie weit uns doch die Römer teilweise voraus waren, ne? Mit ihrer Hochkultur damals.
Ja, aber wenn es einmal passiert ist, dann ist es doch sicherlich eine Praxis geworden, oder? Wenn das einmal geklappt hat, dann werden doch da einige Frauen gemolken mittlerweile in Gefängnissen.
Ja, also ne, ihr könnt das auch nochmal googeln unter Caritas Romana. Und wahrscheinlich wurde Caritas ja danach benannt. Ja, also Caritas heißt ja Nächstenliebe, Barmherzigkeit. Ja, und ach so, es gibt auch, ja gut. Du komm einmal rum, und nur um das, damit du das Foto einmal gesehen hast für weitere. Also wir sehen hier eine.
Oh Gott, ich glaube, das kenne ich sogar, oder?
Ich kenne das sogar. Das hängt bei mir hier im Flur, hängt das. Vielleicht das ist da. Das ist eine korpulente Frau in einem roten Kleid mit entblößten Brüsten, die wegschaut, während ihr deutlich älterer Vater, der halbnackt da sitzt, mit den Händen auf dem Rücken verbunden, an ihren Brüsten zuzelt, und mit Zeigefinger und Mittelfinger drückt sie die Brüste noch etwas aus. Also ein tolles zeitgenössisches. Oh, und was ich gar nicht gesehen habe und du auch nicht, durch die Gitterstäbe rechts schauen zwei Wachmänner in Uniform, schauen sich das Ganze an. Also voyeuristisch ist das Ganze auch noch. Was wir nicht sehen können, ist, ob die beiden eine Erektion haben. Das ist hinter der Mauer nicht einzuschätzen.
Wahnsinn.
Krass, ne?
Tolle Geschichte.
Tolle Geschichte, und am Ende der Folge könnt ihr heute für euren Wettkönig abstimmen. Also das ist eine Möglichkeit.
Also der Opa, der da den Sitzen seiner Tochter zieht, der wäre auf jeden Fall Rattenkönige Zuhörer gewesen. So viel kann man. Also ich habe letzte Woche ist Folgendes passiert.
Ich schreibe euch diesen Brief aus dem Knast und meine Tochter will mich besuchen können. Darf ich an ihre Brüste gehen?
Soll ich mich steinigen lassen nach der Aktion?
Ah, sehr, sehr schön. Also gerne auch weiter uns sowas schicken an fragen@rattenkönige oder auf Instagram auf Rattenkönige. Da könnt ihr uns das natürlich auch schicken oder auch den einen oder anderen kuriosen Newsartikel. Dann habe ich noch eine Frage für uns, die jetzt ja nun wirklich passt, nämlich neue Arbeitsstelle. Ich bin Hörer der ersten Stunde und habe endlich ein passendes Problem für euch, da Lars vor kurzem seine Arbeit gewechselt hat. Passt meine Frage hoffentlich perfekt da rein. Kurz zu meinem Werdegang: Ausbildung, 5 Jahre Arbeit, 2-jährige Weiterbildung, seit 4 Jahren in einer leitenden Position. Ich arbeite aktuell nicht in der Branche, in der ich meine ursprüngliche Lehre und Weiterbildung gemacht habe. Das Themengebiet ist aber ähnlich. Beides hat etwas mit der Herstellung von Lebensmitteln zu tun, aber eben nicht die gleichen. Die Bezahlung ist gut, aber nicht sehr gut. Die Arbeitskollegen und Geschäftsführung sind manchmal so, wie vermutlich überall. Die meisten Aufgaben in meiner Arbeit sind Routine und fordern mich nicht wirklich. Meine Arbeitsstunden sind phasenabhängig und liegen irgendwo zwischen 43 und 50 Stunden. Ich habe schon seit längerem wieder das Bedürfnis, in meine ursprüngliche Branche zurückzukehren, aber an meinem aktuellen Wohnort gibt es kaum Alternativen. Ich fühle mich aber zum ersten Mal so richtig wohl in meiner Wohnung, Stadt, Freundeskreis und möchte nur ungern umziehen. Ich habe auch etwas Angst, dass mir die Zeit davonläuft und mich irgendwann niemand mehr in meinem alten Themengebiet nimmt, auch weil man immer mehr Fachwissen verliert. Nun zu meiner konkreten Frage. Lieber den Wohnort und das Umfeld aufgeben und dafür eine neue berufliche Herausforderung annehmen? Wann und wo ist natürlich abhängig von den aktuellen Stellenangeboten. Und die sind dann Corona und Krieg, Mangelware oder Privatleben bevorzugen und Phasen in der Arbeit hinnehmen, die mir manchmal stark zusetzen und mich unglücklich machen. Männlich, 30 Jahre alt. Ledig.
Gute Frage, die ich nicht beantworten möchte. Ja, es ist ja im Endeffekt die Frage, was ist einem mehr wert oder wonach sollte man so sein Lebensglück ausrichten? Nach eher der Arbeit, nach Geld oder eher Familie, eher nach Freizeit? Und in seinem Fall, also erstmal arbeitet er zu viel.
Ja.
Muss man sagen, ne? Also klar, du kannst natürlich 50 Stunden die Woche arbeiten, aber ich finde, dann muss ich das auch lohnen finanziell, da muss man auch ordentlich Kohle verdienen. Und wenn er sagt, ja, die Bezahlung ist gut, aber jetzt auch nicht überragend, dann kann er sich auch einen Job suchen, wo er 35 Stunden die Woche arbeitet oder 40. Also das ist schon mal der erste Schwachpunkt, den ich da gefunden habe in seinem Leben.
Ja, also diese große Entscheidung, ich bin ja inzwischen auch seit Januar in einem neuen Job. Davor habe ich mich auch schon nochmal gefragt, hey, gerade so im Medienumfeld sind natürlich einige spannende Firmen auch in Berlin oder in Köln. Und da habe ich mich kurz schon mal wieder diesem Gedankengang hingegeben, was das eigentlich bedeuten würde.
Bitte? Das hast du mir so noch nie erzählt.
Das erzähle ich dir hier, you heard it here first. ob man dann nach Berlin geht oder nach Köln geht, ob das wirklich eine Option ist, was das bedeuten würde.
Hä?
Das hast du mir nie erzählt. Und an der Stelle kann ich es ja sagen, ich bin inzwischen in Berlin, Lars. Du bist sehr weit gefahren dieses Mal. Nee, aber da war
für mich. Hier wohnt eigentlich jemand anderes drin. Du hast einen Urlaub abgepasst von dem Nachmieter.
Der hat auch alle Möbel und Fotos auch übernommen, die hier hängen. Ja, also da war für mich recht schnell raus, dass Köln eigentlich keine Option ist, weil das nicht die Möglichkeit gegeben hätte, da zu pendeln nach Hamburg, während Berlin schon generell noch was ist, wo man mit 2 Stunden auch mal theoretisch über ein Pendeln nachdenken könnte. Aber so generell umziehen, muss man ganz ehrlich sagen, war für mich jetzt gerade keine Option mehr, weil ich schon das Gefühl habe, hey, man hat jetzt einmal so ein Umfeld gefunden. Man hat irgendwie sogar mehrere verschiedene Freundeskreise aus unterschiedlichen Phasen des Lebens und die sind alle hier in Hamburg plus Geschwister. Und ich glaube, man muss schon mit Mitte 30 sagen, ist es auch jetzt bei mir, du bist auch 30, nochmal ein bisschen jünger, muss man für sich auch einschätzen, ist man der Typ? Kann man das machen? Kann man nochmal neu anfangen und sagen, ja, ich lerne irgendwie in den ersten Wochen direkt Leute kennen? Gibt das der Job vielleicht überhaupt her? Also findet man da ein soziales Umfeld? Oder ist es so, dass man da gar nicht die Kollegen hat, die irgendwie spannend sind, auch außerhalb der Arbeit? Oder geht man dann in einen Verein und lernt Leute kennen, wenn man dafür bereit ist und vielleicht sogar sagt, doch, ich will noch mal rausgehen. Du schreibst jetzt auch, du bist ledig und du bist jetzt vielleicht nicht anders irgendwie gebunden. Dann solltest du das noch mal machen. Aber diese Abwägung musst du, glaube ich, für dich treffen.
Ich glaube auch, dass es eine ganz klare Altersfrage ist. Also wenn du irgendwie in deinen 20er Jahren bist oder ja so ab 17, 18 und so, finde ich, sollte man so häufig, wie es nötig ist, umziehen. So, also immer wenn man sagt, ja, ich habe jetzt eine neue Herausforderung, dann einfach umziehen, auch wenn man halt da schon mal wieder irgendwie, keine Ahnung, ein paar Freunde im Studium kennengelernt hat und sich gerade wohlfühlt. Glaube ich trotzdem, das ist das Alter, in dem man viel unterwegs sein muss, viel Erfahrung sammeln muss, nicht unbedingt, aber kann ja zumindest, ne? Unproblematisch. Und jetzt bei uns ist, glaube ich, so ein Alter, zumindest bei dir ja offensichtlich auch, bei mir auch, dass ich jetzt erstmal nicht mehr, ich habe die Kraft nicht dazu, dieses Umfeld, das ich mir jetzt aufgebaut habe, woanders nochmal aufzubauen. So, ich merke jetzt schon so, ich habe keine Lust, irgendwie großartig neue Leute kennenzulernen oder zumindest die nah an mich ranzulassen und wirklich gute Freundschaften aufzubauen. Das ist mir einfach zu anstrengend, weil es auch viel Energie bedarf. Und das habe ich gerade einfach nicht. Ich glaube, dass das wieder kommen kann, so dass man dann irgendwie vielleicht mit 50 oder so, ist ja auch oft so, dass dann Leute mit 60 oder so nochmal ganz umziehen.
Ja.
Und da nochmal irgendwie, weil sie sagen, ja, ich habe jetzt mein Leben lang irgendwie meine Freunde gehabt und jetzt habe ich auch genug davon oder es stört mich jetzt nicht mehr so sehr, mich nochmal neu irgendwie einzulassen auf irgendwas. Aber wir sind jetzt gerade wirklich in dieser Phase, bei mir natürlich sowieso mit Family und so, dass ich sage, ich will jetzt erstmal hier oder in der Umgebung bleiben, um nicht irgendwie alles nochmal neu aufbauen zu müssen. Aber in seiner Situation ist es natürlich so, dass er gerade sehr unglücklich ist im Job.
Mhm.
Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil der Job ist halt wirklich, ne, du bist da wirklich einen großen Prozentsatz deines Lebens, deines Tages, verbringst du auf der Arbeit und da muss es dir schon Spaß machen, sonst gehst du halt früher oder später kaputt.
Absolut, und das sagen wir ja immer wieder hier im Rattenkönige-Podcast. Dafür ist es zu viel Zeit, die man da verbringt und vor allem schlägt sich das ja auch auf Sozialleben nieder. Also niemand kommt aus einem Scheißjob um, weiß ich nicht, 17 Uhr oder bei dir wahrscheinlich noch länger mit deinen 50 Stunden und hat dann aber ein tolles Sozialleben, weil er irgendwie da so komplett den Schalter umlegen kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn dir dein Job keinen Spaß macht, dass dann auch in anderen Bereichen des Lebens das zu einem Problem wird mit Freunden, du bist da mies gelaunt, kackst dich über die Arbeit ab oder gehst vielleicht dann auf Dates und was arbeitest du und dann ach, bist du schon wieder genervt. Also der Job ist schon ein wichtiger Part im Leben und ein Fundament, es sei denn natürlich, man bricht komplett aus dieser angestellten Routine und macht sich irgendwie selbstständig und kann vielleicht auch dann Arbeitsort und so verlagern, vielleicht ist das eine Option. Wird ja nicht so ganz klar, was du irgendwie machst in deinem Leben. Sagst du irgendwie Herstellung von Lebensmitteln? Aber das könnten ja auch Bananen sein zum Beispiel. Also wenn du da natürlich die Chance hast, ein bisschen zu reisen rund um deinen Job, dich einfach mal in so eine Bananenkiste reinzulegen, wenn die zurückgeschickt wird und dann bist du da. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit.
Ich habe mich schon gefragt, wann wir Work and Travel vorschlagen.
Stimmt, ja.
Wie werden denn Bananen hergestellt eigentlich?
Okay. Also ich habe neulich erst gehört, dass es nur eine Bananenpflanze gibt.
Okay.
War es wieder so halb gares Wissen, aber es gibt nur diese eine Pflanze, die eben extra gezüchtet wurde.
Nur einen Baum. Es gibt nur einen Baum, der alle Bananen auf der Welt herstellt.
Das, glaube ich, ist One Piece oder so? Nein, keine Ahnung. Aber es gibt ja unterschiedliche Erdbeerpflanzen, unterschiedliche Apfelsorten.
Ja, ja.
Und bei Banane gibt es halt nur eine
Sorte. Wollte ich kennen, also mir fallen jetzt ad hoc drei verschiedene Sorten ein.
Die kommen aber alle von derselben Pflanze. Es gibt die großen und die kleinen.
Es gibt die großen, die kleinen, es gibt die lilanen, es gibt
die unreifen.
Nee, das meine ich nicht.
Die Cavendish, genau, das ist die. Fast alle heute weltweit gehandelten Dessertbananen gehören zur Sorte Cavendish. Cavendish.
Okay, jetzt sind wir also schon bei fast alle angelangt.
Das ist die heute weltweit wirtschaftlich bedeutendste Banane. Ja, ich kläre das
von den
noch
vielen
mal.
Verschiedenen.
Ich kläre das
naja,
noch
wir
mal,
sind ja kein Fakten-Podcast und auch kein unnützes Wissen-Podcast sind wir hier.
Mist,
an der
ich wünschte, es gäbe so einen.
Ja gut, da haben aber wir natürlich noch Faktencheck, ne? Also das haben wir hier leider nicht. Sollte man an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal einführen. Ich habe aber auch Freunde und verstehe auch die Einstellung zu sagen, naja, mein Job macht mir keinen Spaß,
gibt
aber
mehr als 1200 verschiedene Bananensorten weltweit, wollte ich nur noch einmal sagen.
Aber die kommen vielleicht alle von einer Ursprungsbanane.
Ja, die stammen alle von der Cavendish ab.
Ja,
keine Ahnung, bringe ich zur nächsten Folge nochmal mit, ja, die wir in einer halben Stunde aufnehmen. Hab also nix, ja, sorry.
Bis dahin bereite gerne ein Impulsreferat vor über die
zurück
Bananen.
Zu dir, ja.
Jo,
ja,
was
scheiße.
Weiß ich, was ich gerade wieder erzählen wollte.
Warum dachte ich, du hast noch eine Ahnung, wo wir sind?
Also, es gibt ja auch Leute, die sagen, der Job macht mir keinen Spaß. Aber er gibt mir Geld und das bringe ich schon hinter mich und dann komme ich eben nach Hause und am Wochenende und so weiter in den Ferien kann ich eben im Urlaub, kann ich eben machen, was ich will und der Job finanziert quasi nur meine Hobbys zum Beispiel oder er finanziert vielleicht meine selbstständigen Projekte, die man so nebenbei erstmal macht und dann wiederum kann man das ja auch verzeihen, wenn der Job einen nicht hundertprozentig ausfüllt.
Das finde ich aber gut. Such dir doch ein extra vagantes Hobby.
Ja.
Das wäre doch schön. Zum Beispiel so irgendwie Holzdildos schnitzen, Bananen sammeln oder irgendwas in die Richtung, was dich wirklich erfüllt.
Ja.
Und was so ein bisschen, also ich sage, es darf nicht so ein Standard-Hobby sein.
Nein.
Es muss sowas sein, Köpfe umdrehen auf einer Party, wo man sagt, was hat er gerade gesagt? Sowas müsste das sein.
Stimmt.
Sehr speziell, sehr nischig, sehr besonders.
Passt jetzt nicht in die Reihe, aber ich habe gerade einen aus der U-Bahn steigen sehen und habe doch
U-Bahn fahren.
Nochmal. Hab doch noch mal genauer hingeguckt und hab gesehen, der liest ein Buch.
Oh, shoot.
Nee, das war ein Angler.
Also in der U-Bahn angelt der?
Und der hat nichts gefangen. Nee, der kam mit, also ich gehe davon aus, dass es ein Angler war, weil der hatte so ein Angel-Outfit an, einfach so einen Angelhut. Wie diese Gen Z-Leute mit ihren Bucketheads. Habe ich mir jetzt auch einen bestellt, weil
Buckethead? Okay.
Naja, diese Hüte, ne? Diese Anglerhüte.
Ach so, so wie früher immer vom Spiegel Ostdeutsche dargestellt wurden?
Ja.
Ah ja, ach, das ist jetzt in, weil ihr Wessis das erfunden habt, ja? Buckethead.
Ja, ja.
Und ach so, ja. Ja, okay.
Und ich habe es mir jetzt bestellt, weil ich es einfach aufgegeben habe, cool auszusehen, sondern weil ich mir dachte, naja, was schützt denn besser meine sonnenbrandgeplagte Stirn als eben so ein Hut? So, aber das wollte ich nicht erzählen. So, der hatte dann noch so einen Klappstuhl dabei und ich meine, er hatte eine Angelrute irgendwo. Also er sah nach einem Angler aus und ich fand das irgendwie, dachte ich so, ach ja, guck mal, ich gehe jetzt hier zum Podcast, das ist irgendwie auch so 0815, macht jeder Dritte und der geht wenigstens noch angeln.
Okay, gut, der geht wenigstens noch angeln. Ja, das wäre doch schön. Oh, dann schick uns doch mal ein paar Bilder, wenn du demnächst mal angeln gehst. So, ich will so ein paar Fotos im Briefkasten unser Tipp haben,
jetzt.
Wo du so eine Brasse hältst oder so.
Und wie wir uns auch total einig sind, dass das der richtige.
Ja, doch.
Ja, doch.
Wo du es gesagt hast, ja. So ein Buckethead holen und angeln gehen, finde ich gut. Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Es klang so, als hätte ich an der Stelle geschnitten, aber es war einfach so ein abruptes Ende. Also es war kein Schnitt jetzt.
Selbst ich dachte gerade, du hättest geschnitten und ich bin live dabei.
Da bleibt uns nichts anderes übrig, als natürlich den Leuten zu danken, die das hier nach wie vor möglich machen, nämlich die Patrons, die uns unterstützen. Für 25 Euro ist das zum Beispiel unser Rattenkönig, wer das vorliest, ist ein Doppelloch. LOL.
Wahnsinn.
Außerdem unsere, also da sind teilweise, ne, das fällt mir jetzt gerade mal auf, der Typ hat schon fast 1000 Euro im Laufe der Zeit gespendet. Und da muss ich wirklich mal sagen, davon ist nichts mehr da. vielen, vielen Dank auch.
Wenn du ein altes Gagreflex-Shirt willst, dann musst du dir kaufen. Nee, Quatsch, schick uns mal die Adresse, wir schicken dir was.
Oh, die stinken aber auch. Ja, doch, schick mal. Schick uns mal die Adresse, die ich hier direkt vor mir sehe. Meld dich mal, wenn du ein Shirt haben willst, dann schreib uns mal eine Mail. Wirklich.
Aber meld dich explizit, sag explizit, du willst ein Shirt haben.
Ich erkenne ja die Mail, E-Mail. aber dann auch fleißig weiterspenden, ne?
Wenn du dich jetzt committest für ein 3-Jahres-Abo, dann kriegst du ein altes Gag-Reflex-Shirt, das wir schon getragen haben.
Man muss dazu sagen, es gibt nur noch die Größe XS, also damit musst du dann Vorlieb nehmen. Nein, aber würde ich gerne, danke auch an unsere Heldenratten-Magawa, an die Scheuer, an Team Deo, Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Schmidli, Lidu, Kohle-Liter, Luxen, Rachel, Rüter, Rahmen, Sebastian, Toni, Boni, 1, 2, 3, Vanzi, Nello, was reimt sich auf Schmusenkohl? Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und at this point kann man nur noch sagen, das sind Leute, die offensichtlich vergessen haben, dass da noch ein Abo läuft.
Wir sind einfach nur froh, dass ihr nicht regelmäßig euer Konto checkt. Vielen Dank dafür.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Wir haben euch lieb. Ciao, ciao. Ja.